Das Wort für die heutige Predigt steht im Alten Testament, im ersten Buch Könige, im 18. Kapitel, die Verse 19 bis 24. Und Elia sprach zu König Ahab: Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel. Und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isabels essen. Und so sandte Ahab hin zu ganz Israel, versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia zu allem Volk und sagte: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herrgott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt doch ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen. Einen Stier und ihn zerstücken und Holz drauflegen, aber kein Feuer dran legen. Dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer dran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sagte: Das ist in Ordnung. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, sei du der Herr dieser Stunde im Reden, im Hören und dann auch im Tun. Amen. Ich weiß, ihr kennt die Geschichte alle. Stimmt doch, oder? Gut. Ihr Lieben, im Alten Testament gab es eine absolut coole und spannende Religion. So dachten das die Leute damals. Diese Weltanschauung des alten Kanaan war für so manchen viel interessanter, lebendiger und anschaulicher als der Glaube an einen Gott, der mit Einzelnen redet, aber den man nicht sehen kann. Und Bild macht darf man auch nicht machen. Und dieser Glaube, der damals als so cool und spannend empfunden wurde, war der Glaube an Baal. Und Baal heißt auf Deutsch Herr. Und es gab einen Baal für den einen Ort, es gab einen Baal für einen anderen Ort und der kriegte dann einfach den Ortsnamen dazu. Baal Kirchdorf, Baal Neukematten und so. Das war der Glaube an Baal. Und da ging es, bei diesem Glauben ging es nur um Fruchtbarkeit. Es war der Glaube der Landleute, der Landwirte. Baal war zuständig für Regen in der Dürre, für grünes Laub, saftige Früchte im trockenen Land. Und deshalb war die Fruchtbarkeitsbeschaffung ein wichtiges Ritual in diesem Götzendienst. Die Idee um Baal ging so: Wenn Menschen sozusagen heiligen Sex hatten, im Tempel oder gleich nebenan, dann würden die Götter im Tempel, würden die Götter im Himmel, also Baal und Aschera, seine Frau und die gleichzeitig seine Schwester war, auch zu Sex animiert. Und wenn die das machten, dann gab es Regen. Ins trockene Land. Und dann verwandelte sich die Wüste in ein blühendes Blütenmeer und die Bäume wuchsen und alle sagten: Jetzt haben wir zu essen und zu trinken. Dann blieb die Welt fruchtbar. Also, lasst es uns tun, unter jedem Baum steht in der Bibel, auf jedem Hügel, so steht es in der Bibel, dann haben wir nämlich zu essen und zu trinken, wir leben, lasst uns Baal und Aschera stimulieren durch unser eigenes Verhalten, damit sie das tun und wir Fruchtbarkeit erleben. Also, für manche Männer und sicher auch für einige Frauen war das eine interessante Option. Da bekam man wirklich was geboten für seinen Glauben. Da gab es extra Prostituierte in den Tempeln, diese suchten die Männer auf. Für die Fruchtbarkeit der Natur. Sex im Tempel war Gottesdienst. Es ging schließlich ausschließlich darum, um die Landwirtschaft. Also lasst uns was für unsere Felder tun. In den Tempel zu gehen, das war im wahrsten Sinne des Wortes ein patriotischer Akt, sozusagen Bürgerpflicht. Das war Selbsthilfe mit Spaßfaktor. Versteht ihr das? Habe ich es deutlich ausgedrückt? Gut. In Israel nun stand das Volk massiv unter dem Einfluss dieser Baals-Religion, weil die auch alle Landwirte waren. Und der König war auch Landwirt, jedenfalls im entferntesten Sinne. Er musste ja das Volk ernähren. Und jeder brauchte Regen im heißen Land. Baal und Asherah, ihre Opferstellen gab es überall, unter jedem Baum, mehr oder weniger, jedem markanten Baum, auf jedem Hügel. Man erkannte sie sofort. Drei Gegenstände machten so eine Stelle aus. Nämlich einmal für Asherah ein abgesägter Baum in Y-Form. So sah der aus. Dann kam der Altar und daneben ein spitzer hoher Stein für Baal. Und wenn es nicht regnete, dann gab es erst einmal kleine Opfer, Getreide. Wenn es immer noch nicht regnete, dann gab es Tiere, dann gab es große Tiere und zum Schluss kamen die Kinder dran. Baal und Asherah, ihre Opferstellen gab es überall. Sie gehörten zum gesellschaftlichen Leben, beim Dorffest, beim Schulanfangsgottesdienst, beim Neujahrsempfang, überall war Baals Kult präsent. Ihr müsst euch das vorstellen. Eigentlich ein Land in Angst und Schrecken. Blut. Ein paar Menschen, die sich damals noch zu Gott dem Herrn hielten, sie wurden damals von Gott dem Herrn 7000 gezählt, waren schnell ermittelt, waren schnell betitelt und in Schubladen gesteckt. Man nannte sie die Puritaner, die Spinner, die Fundamentalisten, engstirnige Spaßbremsen. Das waren Leute, die man aus der Glaubensgemeinde des Volkes absprengen konnte. Und in dieser Situation, wo Gott der Herr auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Götter stand, genau da hinein beruft Gott einen Mann, den Propheten Elia. Und ihr Name allein ist schon ein Faustschlag ins Gesicht. Elia, El heißt Gott, I heißt mein, Ja heißt der Herr. Der Herr ist mein Gott. Hallo, der Herr ist mein Gott, komm mal her. Wo der auftauchte, entstand Unruhe. Das war der Prophet Elia. Ich stell mir so einen Typen vor, so eine Mischung zwischen Reinhold Messmer, Anselm Grün und ein bisschen Rambo. Ja. Also ein wilder Mann mit zottligem Bart, so Jack Wolfskin, Fleece-Weste mit feurigem, stechendem Blick. Und dieser Prophet marschiert nun im Auftrag Gottes im Palast und sagt, mein Name ist, mein Gott ist der Herr. So gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt und in dessen Dienst ich stehe, in den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Wumsti, und jetzt geht's los. Wahrscheinlich denkt der König, was ist denn das für ein Spinner? Meint er wirklich, er wäre sowas wie Christa Kummer hier in Israel? Der hat doch nicht die Wettergeschichte unter sich. Okay, er ist verrückt, harmlos, lassen wir ihn noch mal laufen. Aber dann, was Elia angekündigt hat, das trifft wirklich ein. Es ist, als hätte man über dem Volk Israel, über dem Land den Wasserhahn zugedreht. Kein Tropfen Wasser fällt mehr auf die Erde. Die Folgen sind verheerend. Erst kommt immer die Dürre. Dann kommt die Hungersnot. Zuerst hungern die Tiere. Dann hungert das Volk. Und als letzter begreift es der König. Ist das nicht seltsam? Da führt der König eine Fruchtbarkeitsreligion ein und Gott schickt eine Dürre. Eigentlich hätte das Land immer fruchtbarer werden müssen, denn die Baals-Religion war auf dem Vormarsch. Überall, unter jedem Baum, auf jedem Hügel, diese Asherah, Altar und Baal. Eigentlich hätte das Land immer fruchtbarer werden sollen, aber da konnten diese Männer, diese Macher im Tempel tun, was sie wollten, mit wem sie es wollten. Ausgerechnet von Fruchtbarkeit war absolut nicht mehr die Rede. Jemand hat mal gesagt, das, was du zu deinem Gott machst, das nimmt dir Gott aus der Hand. Was wir vergöttern, das überführt Gott. Und damals war es die Fruchtbarkeit. Dieser Wachstumindex, der vergöttert wurde. Und was macht Gott der Herr? Er nimmt weg die Fruchtbarkeit, er schickt Dürre, Trockenheit, Staub. Und heute vergöttern wir ja nicht die, jedenfalls nicht die normale, natürliche Fruchtbarkeit, ganz im Gegenteil. Unerwünschte Menschlein, kleine Embryonen, Föten landen in klinischen Mülleimern. Ich wünschte, ich hätte diesen Abfalleimer nie gesehen. Was wir vergöttern, ist der Reichtum. Wir wollen berühmt werden. Das Geld, der Wohlstand, das eigene Ich ist so groß. Und was passiert? Gott nimmt uns das alles. Und am Ende weißt du nicht einmal mehr, wie du heißt. 2007 und 2008, ich weiß, das ist schon lange her, über Nacht brachen die Banken zusammen, diese Finanzblase, Finanzwesen, alles war erschüttert, die aufgehäuften Schulden werden unsere Kinder noch beschäftigen. Wir wundern uns, reiben uns die Augen, was da so mächtig war, was da so beeindruckt hat, liegt plötzlich am Boden, unsere Wertesysteme sind umgeschmissen und Gott will jetzt Israel zeigen, wer hier der Lebendige ist und wo meine Zukunft eine Zukunft hat. Mit der Dürre demonstriert Gott, wie lächerlich diese Fruchtbarkeitskult ist. Bitte nicht vergessen, wenn ihr herausgeht, meine Frau hat hoffentlich für jeden ein Blatt dabei. Das ist eine Botschaft an euch. Nicht vergessen. Hallo Andrea. Also mancher muss bitte erleben, wie Werte, für die er jahrelang gebuckelt hat, verzichtet hat, plötzlich völlig wertlos sind. Eine Riesenenttäuschung. Und Gott lässt uns manchmal hinter unsere eigene Fassade blicken und wir müssen mit Entsetzen feststellen, dass hinter der Fassade gar nichts ist. Da ist nichts. Und das haben die Nihilisten ja festgestellt. Jean-Paul Sartre hat das festgestellt. Da ist ja nichts. Nur eine Riesenblase. Aber zurück nach Israel. Als alle hungern, Gras essen, Baumwurzeln und Rinde kauen, da passiert das Verrückte. Anstatt sich jetzt zu besinnen und anstatt umzukehren, zu fragen, haben wir vielleicht was falsch gemacht, wird jetzt der Schuldige gesucht. Jetzt müssen Köpfe rollen. Und schnell ist allen klar, wer schuld ist an der Staatskrise. Der König zeigt auf Elia, auf den, der wörtlich übersetzt heißt, mein Gott ist der Herr. Der König zeigt auf Elia, der ist Staatsfeind Nummer 1, Elia. Er ist das Problem, Elia. Er ist schuld am Unglück, Elia. Und die Dürre hört und hört nicht auf, auch nach 2 Jahren nicht. Der Notstand ist katastrophal und da schickt Gott Elia wieder zum König. Und wir lesen in Vers 17 und 18, und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Verderben stürzt? Er aber sprach nicht, ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalim nach. Elia benennt das Problem. Ihr missachtet Gottes Gebote. Die Baalim, die Ascherot, Mehrzahl von, verehrt ihr. Ihr seid das Problem und hier ist die Quittung. Und jetzt macht Elia, der Prophet des Herrn, dem König einen Vorschlag, nämlich in Vers 19. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel und die 450 Propheten Baals, auch die 400 Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. Jetzt kommt das Finale, jetzt kommt das große Showdown auf dem Berg Karmel. Alle Propheten sollen anrücken, 850 Stück. Baals Beamten, Ascheras Angestellten und der König sagt, okay, einverstanden. Stell dir das vor, ich sehe die Szene jetzt direkt vor mir, ihr auch? Der Berg Karmel, das ist das Volk, alle Baals Propheten, der König und Elia. Ein Gipfeltreffen voller Sprengstoff. Hier die Masse, dort ein Einzelner. Bärtiger Mann mit zotteligem Haar, mit stechendem Blick. So eine Mischung aus Reinhold Messmer und aus Anselm Grün und ein bisschen Rambo dabei. Alle Welt blickt auf ein paar Quadratmeter Rasen. Und die Welt steht still und schaut nur noch auf einen Fleck. So wie bei der Europameisterschaft im Fußball. So stelle ich mir das jetzt mal vor. Also der König betritt das Spielfeld, prächtige Gewänder, begleitet von Bodyguards, Sicherheitsleute laufen rum, checken alles, ist das hier sicher? Und dann hinter ihm 850 Priester. 58 Priester. Staatsbeamte, allesamt gut genährt, trotz der Hungersnot, selbstbewusst, siegessicher laufen sie ein. Sie sind die Favoriten, ganz klar. Und auf der anderen Seite, ich sag's wieder, ein einzelner Mann, bärtig, mit zottligem Haar und stechendem Blick. Und falls ich noch nicht gesagt habe, so eine Mischung aus Reinhold Messmer und Anselm Grün und ein bisschen Rambo. Und dann beginnt das Spektakel. Elia nimmt das Stadionmikrofon, schaut in die Menge, blickt das Volk an. Und als es ruhig wird, sagt er Vers 21, wie lange schwankt ihr noch auf beiden Seiten hin und her? Wie lange noch? Es ist mucksmäuschenstill. Alle schweigen. Jeder will mitkriegen, was jetzt passiert. Keiner sagt was. Wie lange schwankt ihr noch hin und her und seid nicht eindeutig? Ich kann Elia hören, wie er mich fragt. Andreas, wie lange träumst du noch vom Lotto-Hauptgewinn, nur um deinem Sohn das Haus bezahlen zu können? Wenn du das nämlich gewinnen würdest, lieber Andreas, dann brauchst du den Herrn ja gar nicht mehr bitten und dann bist du sozusagen selbstständig. Ich AG hat wieder gewonnen. Wo ist deine Zuversicht? Wer ist dein Herr, der für dich sorgt? Wem vertraust du? Wer ist dein Gott? Von wem erwartest du das Glück deines Lebens? Und Elia fragt uns, wie lange schwankst du noch hin und her? Entweder ist Gott der Herr, dann werden wir auch ganze Sache mit ihm machen. Ihn in allen Lebensbereichen treu sein. Von ihm auch erwarten, dass er uns versorgt und für uns da ist. Oder eben nicht, dann lasst es bleiben. Dann kümmert euch um euch selbst. Gott sucht keine Teilzeit-Christen, er will keine Freizeit-Heiden. Christ bin ich entweder ganz, im Alltag, in der Freizeit, bei finanziellen Entscheidungen, in der Schule, im Beruf oder eben gar nicht. Ich war ja früher noch viel deutlicher. Mein erstes Zeltlager habe ich mit 16 Jahren gemacht. An den Baum im Zeltlager habe ich einen Spruch hingeschrieben. Andrea, weißt du noch, da stand, ein halber Christ, ein ganzer Mist. Ist ja gar nicht seelsorgerlich und psychologisch feinfühlig. Aber ist das nicht ein bisschen zu radikal, zu fundamentalistisch? Seht, ich glaube, die Gottesfrage ist immer eine Herzensfrage. Und bei Herzenssachen gibt es keine halben Sachen. Bei der Trauung am Altar sagt der Bräutigam nicht zu seiner Frau, ich will dich lieben, ehren und achten, dir treu sein, aber immer nur am Sonntag von 9 bis 10. Wenn ich das gemacht hätte, damals vor 46 Jahren, hätte meine Frau Andrea mir den Ring für die Füße geworfen und ihren Brautstrauß ins Kreuz gedonnert. Und warum meinst du, empfindet Gott nicht genauso? Ihr Lieben, das Herz schenken, das geht nur ganz oder gar nicht. Darum ist die Gottesfrage immer eine Herzensfrage. Die Beziehung zu Gott ist eine Liebesbeziehung und die verträgt keine Konkurrenz. Man kann nicht Gott und einem anderen dienen. Wie lange schwankt ihr hin und her? Darum die Frage. Und entweder der Herr ist Gott, dann folgt ihm, oder Baal ist Gott, dann lauft ihm doch hinterher. Keine Antwort, Schweigen im Stadion. Und dann macht Elia einen Vorschlag. Ihr habt das ja mitgekriegt, muss ich nur mal vorlesen, jetzt kommt die Sache dran. Also Elia macht einen Vorschlag, so eine Art Götterwettkampf soll stattfinden. Und der, der Feuer vom blauen Himmel runterschickt, der ist Gott, der soll Gott sein. Das Volk findet das natürlich super, auf jeden Fall ist ein tolles Spektakel, besser als Fernsehen. Und so beginnt der Wettkampf. Der Schiri wirft die Münze, die Baalspriester fangen an. Vor aller Augen bauen sie einen Altar, dann wird ein Stier abgestochen und schon geht's los. Trommeln beginnen zu schlagen, bum, bum, bum. Und die 450 Baalspriester fangen an, um den Altar zu tanzen. Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. So geht es immer weiter. Die Baalspriester beginnen zu schwitzen, zu keuchen, immer wieder, immer lauter, immer mehr werden ihre Töne. Eine beeindruckende Performance. Stellt euch das vor, hunderte schwitzende Männer, die rumtanzen. Seht ihr sie? Und die im Chor rufen, Baal, erhöre uns. So geht das die ganze Zeit und die Leute schauen zu, aber nichts passiert. Und irgendwann nimmt Elia das Stadionmikrofon und feuert die tanzenden Priester an und sagt, hey, ihr müsst lauter rufen, vielleicht schläft euer Gott gerade, macht Mittagsschlaf oder er ist gerade schon spazieren gegangen. Da werden die Baalspriester noch wilder, sie fangen an, sich zu ritzen, zu schneiden. Warum ritzen, schneiden? Naja, bei den Opfern, wenn es überhaupt nicht regnete, brauchte man Blut, deswegen die Kinder. Und jetzt machen sie ihr eigenes Blut. Deswegen steht in der Bibel, du sollst es nicht tun, weil das ein Opfervorgang war. Sie schneiden sich ins eigene Fleisch, denn ihr eigenes Blut soll Baal Kraft geben. Denn er ist von seinem Bruder Mot im Totenreich gefangen und nur seine Schwester, die gleichzeitig seine Frau ist, Asherah, kann Baal aus dem Totenreich rausholen und dann regnet's. Blut und Schweiß laufen an ihn runter, dazwischen tanzen sie völlig ekstatisch um den Altar herum, nichts passiert. Und irgendwann, als es auch dem Letzten klar wird, dass da nichts mehr geht, bricht Elia das Spektakel ab. Fertig, nichts ist passiert. Allen ist klar, Baal hat auf der ganzen Linie versagt. Baal ist eine Idee, eine Illusion, ein Albtraum, ein Wahn, der Baalswahn. Und jetzt ist Elia dran. Und auch er baut einen Altar aus Steinen. Er schlachtet einen Stier und dann kippt er noch Wasser über den Altar. Viel Wasser. Einmal, zweimal, dreimal. Hui! Die Leute haben alle Durst. Die Männer lecken sich die Lippen, die Kinder lecken sich die Lippen, die Frauen lecken sich, die haben alle Durst und er kippt dreimal Wasser über den Altar. Was für eine Verschwendung. Aber ich verstehe schon, warum er das macht. Das ist eine richtige Provokation. Vielleicht will Elia auch vorbeugen vor Verschwörungstheorien. Ja, so, es hätte sich selbst entzündet oder was weiß ich, so. Selbstentzündungstheorie. Damals gab es schon Verschwörungstheorien, nicht? Die Leute sind auch nicht schlauer geworden. Also, sie sind absolut starr, mucksmäuschenstill. Und was passiert jetzt? Auch Elia wird ganz ruhig. Er spricht und er flüstert fast und er betet. Und dieses Gebet steht hier: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort gemacht habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Gott Herr bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Das betet er. Ein schlichtes Gebet. Und dann ein Rauschen, ein Fauchen, ein Prasseln, Feuer fällt vom Himmel, es riecht nach Rauch und nach Rindersteak. Das ganze Tier, sogar die, wird verzehrt und die Steine platzen, wie das bei großen Feuern ist. Das weiß ich als Feuerwehrmann. Die Steine platzen, werden zerlegt in Staub. Übrig bleibt nur ein schwarzer Fleck, Schweigen, Staunen. Und dann heißt es ganz einfach in Vers 39, als das Volk das sah, fielen sie auf ihr Angesicht, also runter auf den Boden und sagten, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ihr Lieben, Gott erweist sich als der einzig Wahre, der Mächtige, der Lebendige und das Volk erkennt das. Der Herr allein ist Gott. Jetzt ist klar, Baal ist eine Illusion. Und jetzt ist klar, auch der Euro ist nur eine Mischung aus Biofasern und Farbe und Leim. Unsere Häuser sind nur Holz und Steine und mein Auto ist nur Blech und Elektronik. Habt ihr ja gestern im Fernsehen gesehen, als die Autos schwammen. Nur einer kann mir helfen, nur einer kann dich versorgen, nur einer kann uns zutiefst erfüllen und das ist Gott, der Herr. Danke, dass ihr so gut zugehört habt. Es kommt jetzt der Schluss. Lange war kein Regen gefallen, ganz anders als bei uns. Alles vertrocknete und Martin Luther betete verzweifelt und dieses Gebet ist aufgeschrieben. Herr Gott, du hast durch den Mund Davids, deines Knechtes, gesagt, der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihm. Ja, wie denn, wenn du uns keinen Regen geben willst, obwohl wir so lange schreien und bitten? Nun, wenn du keinen Regen gibst, so wirst du etwas Besseres geben, nämlich stilles Leben und Frieden. Aber wir bitten so sehr und haben oft gebetet. Tust du es nicht, lieber Vater, dann werden die Gottlosen sagen, dass Christus lügt, der versprochen hat, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Sie werden dich und deinen Sohn der Lüge bezichtigen. Ja, warum erhörst du uns denn nicht? Gebetende. In dieser Nacht fiel ein ungemein erquickender Regen. Und das ist geschehen am 9. Juni des Jahres 1532. Amen.